Und willkommen zu dieser maßgeschneiderten Analyse für Sie. Heute stürzen wir uns auf ein Thema, das wohl fast alle frisch gebackenen Eltern kennen und das für unglaublich viel Stress sorgen kann. Reflux bei Säuglingen und Kindern.
Absolut. Jedes Baby spuckt ja mal.
Genau. Aber die Frage ist ja, wann ist dieses Spucken mehr als nur ein Wäscheproblem? Wann wird es zu einer echten Krankheit?
Und um das zu klären, haben wir heute zwei sehr unterschiedliche Quellen von Ihnen bekommen.
Richtig. Einerseits die brandneuen klinischen Leitlinien, also wirklich das absolute State-of-the-Art-Wissen der wichtigsten Fachgesellschaften aus Europa und Nordamerika.
Und andererseits eine sehr, sehr spezifische Studie aus dem World Journal of Surgery. Die schaut sich sozusagen die radikalste Behandlungsform an, die Operation.
Und unsere Aufgabe heute ist es, dafür Sie mal richtig aufzuräumen. Wir wollen diesen Dschungel aus normalen Spuckbabys, echten medizinischen Problemen und, naja, all den Mythen, die da draußen kursieren, mal ein bisschen lichten.
Genau. Wir wollen klären, was die Wissenschaft wirklich sagt. Von einfachen Hausmitteln bis hin zum Eingriff. Ziel ist, dass Sie am Ende klarer sehen, wo die Grenze verläuft.
Die Grenze zwischen einer normalen, wenn auch super anstrengenden Phase und einer ernstzunehmenden Erkrankung, der sogenannten GERS.
Fangen wir doch genau da an.
Ja, das ist, glaube ich, die Kernfrage. Man fragt sich ja ständig, ist das noch normal oder leidet mein Kind? Und die Leitlinien machen da eine ganz fundamentale Unterscheidung.
Absolut. Und das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Also zuerst haben wir den gastroösophagealen Reflux, kurz GER.
Okay.
Stellen Sie sich das wie eine nicht ganz dichte Flasche vor. Der Mageninhalt schwappt zurück in die Speiseröhre.
Was bei Babys ja ständig passiert.
Dutzende Male am Tag bei völlig gesunden Säuglingen. Das ist das typische Spucken nach dem Trinken. Völlig normal, völlig harmlos.
Das ist der Happy Spitter, wie man im Englischen so schön sagt. Das Kind, das fröhlich spuckt, zunimmt und ansonsten zufrieden ist.
Genau. Und demgegenüber steht dann die gastroösophageale Refluxkrankheit, die GERS.
Und da wird's kompliziert.
Ja, denn der Unterschied ist nicht, dass etwas zurückfließt, sondern was es anrichtet. Von der Krankheit GERS sprechen wir erst, wenn dieser Reflux zu handfesten Problemen führt.
Also zum Beispiel?
Zum Beispiel Nahrungsverweigerung, Gedeihstörungen oder ständiges untröstliches Schreien. Oder es kommt zu echten Komplikationen wie einer Entzündung der Speiseröhre, weil die Magensäure die Schleimhaut angreift.
Packen wir das mal aus. Diese Grenze klingt in der Theorie so klar, aber in der Praxis ist sie doch wahnsinnig subjektiv, oder?
Absolut.
Ein Baby kann ja nicht sagen, aua, ich habe Sodbrennen. Es schreit, es überstreckt sich. Aber das kann 100 Gründe haben.
Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Das ist die zentrale Herausforderung, die in den Leitlinien mitschwingt.
Es ist also am Ende eine Frage der Leidensfähigkeit der Eltern, wann man von einer Krankheit spricht?
Das ist eine brillante und auch provokante Frage. Und die Leitlinien betonen explizit, dass Verhaltensweisen wie Weinen oder Reizbarkeit bei gesunden Säuglingen genauso häufig vorkommen wie bei denen mit Reflux.
Das heißt, man kann es von außen kaum unterscheiden.
Genau. Die Kunst für Ärzte und Eltern ist es, diese normalen, wenn auch extrem zermürbenden Phasen von einer echten Krankheit zu unterscheiden. Und genau deshalb sind die Leitlinien bei der Diagnostik so unglaublich streng.
Das ist ein perfekter Übergang. Denn man würde ja denken, okay, wenn der Arzt es nicht sehen kann, dann machen wir eben Tests.
Ja, klar.
Aber als ich mir die Leitlinien angesehen habe, war ich wirklich verblüfft. Es fühlt sich an, als würde quasi jeder Test, von dem man schon mal gehört hat, erstmal in Frage gestellt.
Sie haben recht, das ist ein großes Aufräumen mit alten Gewohnheiten. Nehmen wir mal den Breischluck, diese Barium-Kontrastuntersuchung.
War doch früher Standard, oder?
Absolut. Heute sagen die Leitlinien ganz klar, dieser Test ist zur Diagnose von GERS ungeeignet, wird nicht empfohlen.
Warum nicht?
Er zeigt nur eine Momentaufnahme. Wenn genau in dem Moment Brei zurückfließt, beweist das gar nichts. Reflux ist ja normal.
Okay, wofür ist der Test dann überhaupt noch gut?
Er ist sehr nützlich, um anatomische Probleme auszuschließen. Also eine Engstelle in der Speiseröhre oder ein Zwerchfellbruch. Dafür super.
Aber nicht für die Frage, GERS ja oder nein.
Richtig. Das Gleiche gilt übrigens für den Ultraschall. Klingt schonend, einfach, spielt aber für die GERS-Diagnose laut Leitlinien keine Rolle.
Aber der wird doch oft gemacht.
Ja, aber er ist Gold wert für etwas anderes, um eine Pylorusstenose auszuschließen, eine Verdickung des Magenpförtners. Das ist eine andere wichtige Ursache für Erbrechen.
Verstehe. Die einfachen, bildgebenden Verfahren sind also raus. Dann wird's invasiver. Die Endoskopie, die Magenspiegelung. Da schaut man doch direkt rein. Da muss man doch sehen, was los ist.
Hacken? Auch die Endoskopie ist kein primäres Diagnoseinstrument. Man kann eine GERS haben, die massive Symptome verursacht, aber die Schleimhaut in der Speiseröhre sieht trotzdem völlig normal aus.
Das ist ja faszinierend.
Die Spiegelung wird dann entscheiden, wenn man den Verdacht auf Komplikationen hat. Also eine schwere erosive Entzündung. Oder wenn man eine andere Krankheit vermutet, die GERS imitieren kann.
Okay, je mehr wir reden, desto klarer wird, den einen einfachen Test gibt es nicht. Gibt es da nicht eine Art Abkürzung? Ich höre oft Ärzte sagen, probieren wir einfach mal einen Säureblocker aus. Dieser PPI-Test.
Hier werden die Leitlinien jetzt wirklich unmissverständlich. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Botschaften.
Nämlich?
Für Säuglinge wird dieser diagnostische Versuch mit Protonenpumpenhämmern klar und deutlich nicht empfohlen.
Das ist ein Paradigmenwechsel.
Absolut. Jahrelang war der Griff zum Säureblocker fast ein Reflex. Und jetzt sagen die führenden Experten, stopp. Große Studien haben gezeigt, dass diese Medikamente bei Weinen oder Reizbarkeit bei Babys nicht besser wirken als ein Placebo.
Eine harte Aussage. Heißt das, die Medikamente sind nutzlos?
Nicht nutzlos, aber ihr Einsatzgebiet ist sehr, sehr eng. Bei älteren Kindern, die klar über Sodbrennen klagen, da kann man so einen Therapieversuch machen.
Okay.
Aber bei den vielfältigen Symptomen der Säuglinge funktioniert es eben nicht als Test.
Und dann gibt es ja noch diese ganz komplizierten Tests mit der Sonde durch die Nase.
Die 24-Stunden pH-Metrie oder pH-Impedanzmessung. Klingt unangenehm, ist es auch.
Und deswegen macht man die selten.
Genau, das sind keine Routine-Tests, die sind für die ganz harten Nüsse reserviert. Wenn ein Kind trotz Therapie nicht besser wird und man wirklich beweisen muss, ob die Symptome vom Reflux kommen.
Die Diagnose ist also ein Minenfeld. Wenn das alles so schwierig ist, wo fängt man als verzweifeltes Elternteil dann überhaupt an?
Doch, man hat Optionen und die Leitlinien bauen die Behandlung sehr logisch auf, wie eine Leiter. Man fängt ganz unten an.
Mit den einfachen Sachen.
Genau, alles ohne Rezept, vor allem bei Säuglingen. Erstens das Andicken der Nahrung. Das reduziert oft schon das sichtbare Spucken. Zweitens Fütterungsmanagement, also kleinere, dafür häufigere Mahlzeiten.
Und dann kommt ein Punkt in den Leitlinien, den ich extrem spannend fand, weil er eine ganz andere Tür aufmacht.
Sie meinen die Verbindung zur Kuhmilchproteinallergie?
Exakt.
Das ist ein entscheidender Punkt. Das Faszinierende ist ja, die Symptome können praktisch identisch sein. Schreien, Unruhe, Spucken.
Das heißt, man behandelt vielleicht das Falsche.
Genau deshalb ist die offizielle Empfehlung, bevor man bei einem Säugling an Medikamente denkt, sollte man einen Versuch mit einer hypoallergenen Ernährung machen.
Also eine Spezialnahrung für ein paar Wochen.
Für 2 bis 4 Wochen, ja. Wenn sich die Symptome darunter wie von Zauberhand bessern, dann war es sehr wahrscheinlich gar keine GERS, sondern eine Allergie.
Das ist ja ein echter Gamechanger. Bevor man mit Kanonen auf Spatzen schießt, prüft man, ob es nicht ein ganz anderes Ziel ist.
So kann man es sehen.
Eine Sache müssen wir aber noch ansprechen, weil es eine so wichtige Warnung ist. Die Lagerung. Der Tipp, den Oberkörper hochzulagern, hält sich ja hartnäckig.
Ja, und hier sind die Leitlinien brutal klar. Davon wird dringend abgeraten.
Warum?
Jede Form von erhöhter Kopflagerung oder Seitenlage im Schlaf erhöht nachweislich das Risiko für den plötzlichen Kindstod. Die einzig sichere Schlafposition ist flach auf dem Rücken. Punkt.
Da gibt es keine Diskussion.
Keine. Die Sicherheit des Kindes geht absolut vor.
Okay, wenn all diese konservativen Maßnahmen nicht greifen, dann kommt die nächste Stufe. Die Medikamente. Und da haben wir ja schon gehört, wie zurückhaltend die Leitlinien sind.
Mit sehr, sehr großer Vorsicht. Die Botschaft zu den Säureblockern ist unmissverständlich. Sie sollen nicht zur Behandlung von Weinen, Reizbarkeit oder Spucken bei einem ansonsten gesunden Säugling eingesetzt werden.
Sondern nur wann?
Ihre Hauptindikation ist die durch eine Spiegelung nachgewiesene schwere Entzündung der Speiseröhre.
Aber mal ehrlich, das Risiko einer Lungenentzündung als Nebenwirkung klingt erstmal dramatisch. Wiegt das wirklich das Leid eines monatelang schreienden Kindes und völlig zermürbter Eltern auf? Das ist doch eine brutale Abwägung.
Das ist es. Und genau diese Abwägung muss man treffen. Die Magensäure ist eine wichtige Barriere gegen Krankheitserreger. Wenn wir sie lahmlegen, machen wir die Tür auf für Infektionen.
Also Lungenentzündungen, Magen-Darm-Infekte?
Genau. Deshalb der Grundsatz. Nur einsetzen, wenn der nachgewiesene Nutzen, also die Heilung einer Entzündung, das Risiko klar überwiegt. Und nur so kurz wie irgend möglich.
Und von anderen Medikamenten, diesen Prokinetika?
Da raten die Leitlinien wegen erheblicher Nebenwirkungen und fehlender Wirksamkeit inzwischen komplett ab.
Das bringt uns an die Spitze der Leiter. Wenn alles versagt hat, bleibt nur noch die Operation. Und da schlagen wir jetzt die Brücke zu Ihrer zweiten Quelle.
Richtig.
Die Leitlinien erwähnen die OP ja fast nur als Randnotiz. Aber die Studie aus dem World Journal of Surgery schaut sich genau diese Option bei einer ganz bestimmten Gruppe an.
Genau, bei neurologisch beeinträchtigten Kindern. Und hier erleben wir einen kompletten Perspektivwechsel. Wir verlassen die Welt der gesunden Spuckbabys und betreten die der schwerstkranken Kinder.
Kinder, bei denen die G-Earth wirklich gefährlich ist.
Massiv gefährlich, ja. Für ihr Wachstum, ihre Lungenfunktion. Die Studie hat 76 dieser Kinder untersucht, die alle eine Antirefluxoperation bekommen haben.
Wow, das sind ja krasse Gegensätze. Auf der einen Seite die Leitlinien, die auf die Bremse treten.
Und auf der anderen diese Studie, die quasi sagt, für die richtigen Patienten ist diese OP ein Segen.
Zeigen die Zahlen das wirklich so deutlich?
Die Zahlen sind beeindruckend. Man hat das Wachstum gemessen mit sogenannten Z-Scores.
Okay, was ist das?
Das ist ein statistischer Wert, der das Kind mit dem Durchschnitt vergleicht. Vor der OP lag der Z-Score für das Gewicht im Schnitt bei -2,42, also weit drunter. Ein Jahr nach der OP war er auf -1,31 gestiegen.
Das heißt, die Kinder haben massiv aufgeholt.
Massiv. Das Gleiche gilt für die Körpergröße und wichtige Blutwerte, die den Ernährungszustand anzeigen.
Und was bedeutet das für den Alltag der Familien? Das ist ja oft das Wichtigste.
Das ist vielleicht der eindrücklichste Befund. Die Forscher haben einen Hospital Visitation Score entwickelt.
Der was misst?
Der zählt Notaufnahmebesuche und Krankenhausaufenthalte wegen Reflux. Vor der OP lag der Wert im Schnitt bei 4,1 pro Jahr. Danach sank er auf 1,18.
Das ist eine dramatische Reduktion.
Eine enorme Erleichterung für alle.
Das klingt nach einem vollen Erfolg. Aber jede OP hat eine Kehrseite. Wie ehrlich ist die Studie bei den Risiken?
Sehr ehrlich. Und das macht sie so wertvoll. Bei 21% der Kinder, also jedem fünften, traten Komplikationen auf.
Das ist nicht wenig.
Nein. Und was man auch wissen muss, bei fast einem Drittel kam der Reflux nach einiger Zeit wieder. Vier von ihnen mussten sogar ein zweites Mal operiert werden.
Das heißt, selbst dieser massive Eingriff ist keine Garantie.
Genau. Es ist keine Wunderwaffe. Aber für diese spezielle Gruppe ist es oft die beste und einzige Option. Und das bringt uns zum Kern der Sache. Wenn wir beide Quellen zusammenlegen.
Ja, verbinden wir die mal. Auf den ersten Blick wirken sie ja wie Gegensätze. Hier die extreme Vorsicht, dort der radikale Eingriff.
Aber sie sind keine Gegensätze. Sie sind zwei Enden desselben Spektrums. Die Leitlinien zeichnen ein Bild der Zurückhaltung für die große Mehrheit der Kinder. Ihre Botschaft ist, nicht überdiagnostizieren, nicht überbehandeln.
Man baut quasi eine Schutzmauer um die Gesunden.
Exakt. Die Risiken der Behandlung sind bei leichten Fällen oft größer als der Nutzen.
Und die Studie reißt dann für eine ganz kleine Gruppe eine Tür in diese Mauer.
Perfekt gesagt. Die Studie beleuchtet das andere Extrem. Sie zeigt den massiven, lebensverbessernden Nutzen der OP für diese kleine, aber extrem verletzliche Gruppe.
Bei denen ist GERS kein Lifestyle-Problem.
Nein, es ist eine existenzielle Bedrohung. Und hier überwiegt der Nutzen der OP die Risiken bei Weitem.
Was das also alles für Sie bedeutet, ist, dass es keine Pauschallösung gibt. Die Behandlung von Reflux ist das genaue Gegenteil von One Size Fits All.
Genau, die Leitlinien schützen die 95% der gesunden Kinder vor unnötigen Eingriffen. Und die Chirurgie bietet eine lebenswichtige Option für die wenigen am schwersten Betroffenen. Die Kunst der Medizin liegt darin, jedes Kind richtig einzuordnen.
Fassen wir das Wichtigste für Sie noch einmal zusammen. Wir haben heute gesehen, dass die neuesten globalen Leitlinien einen sehr klaren Trend weg von der schnellen Medikation bei Säuglingen zeigen. Der Fokus liegt darauf, eine echte Krankheit von einer normalen, wenn auch für die Eltern extrem anstrengenden Phase zu unterscheiden.
Die Botschaft ist, weniger ist oft mehr und Sicherheit geht immer vor.
Gleichzeitig hat uns die chirurgische Studie gezeigt, dass für eine kleine, schwerkranke Patientengruppe eine Operation eine hochwirksame Option sein kann.
Ja, um Wachstum und Lebensqualität dramatisch zu verbessern, auch wenn sie mit Risiken verbunden ist.
Das lässt uns mit einer wichtigen Frage zurück, über die Sie vielleicht nachdenken möchten. In einer Welt, in der wir für alles eine schnelle Lösung wollen, wie finden wir da die Balance? Die Balance zwischen der verständlichen Sorge von Eltern nach einer schnellen Lösung für ihr schreiendes Kind und der medizinischen Erkenntnis, dass viele dieser Symptome normal sind und die Lösungen selbst neue Risiken schaffen können.